SWR 2 Tandem.
Heute mit Bernd Lechler. Hallo. Deutschlands bester Interviewer steht als Zitat auf dem jüngsten Buch unseres Gastes heute. Darin sind Gespräche abgedruckt mit Ferdinand von Schirach, Oswald Kolle, Barbara Schöneberger oder auch Angela Merkel, die den Satz für den Buchtitel geliefert hat. Als die Mauer fiel, war ich in der Sauna. Arno Luik, willkommen bei Tandem.
Ja, schönen guten Abend.
Sie werden meist als Journalist beschrieben oder vorgestellt und gleich der zweite Begriff ist dann oft Bahnkritiker. Vor diesem Hintergrund, wie war die Anreise nach Baden-Baden?
Ich bin nach Baden-Baden gekommen. Ich bin sogar fast rechtzeitig nach Baden-Baden gekommen. Aber die Fahrt an sich war ziemlich stressig, weil, ja, Sie gucken erstaunt, sie war deswegen stressig, weil mein Zug fuhr zu spät los. Der Anschluss war knapp, aber ich bekam ihn, weil der Anschlusszug auch zu verspätet losfuhr. Dann in Stuttgart fuhr der Zug verspätet ab, er kam in Karlsruhe zu verspätet an. Dann musste ich in diesem menschenunfreundlichen Hauptbahnhof von Karlsruhe von Gleis 6 auf Gleis 14 rennen, um zu sehen an der Anschlagtafel, dass mein Zug nach Baden-Baden von einem ganz anderen Gleis heute abfährt. Und so war diese Fahrt ein bisschen schweißtreibend und immer in Sorge, ob ich es rechtzeitig zu dieser Sendung schaffe. Und ich bin aber schon zwei Züge früher extra gefahren, aus Sicherheitsgründen.
Letzte Woche haben ja der Verkehrsminister Wissing und Bahnchef Richard Lutz öffentlich eine Sanierung des Schienennetzes versprochen. Und Wissing sagte, er macht das jetzt zur Chefsache. Wie groß ist Ihre Zuversicht, dass sich da wirklich was bewegt?
Meine Zuversicht hält sich, muss ich sagen, deutlich in Grenzen. Also das, was Wissing und der Bahnchef Richard Lutz verkündet haben, das ist das, was rituell schon seit Jahrzehnten von Bahnchefs und Politikern gesagt wird. Sie sagen immer, wir reparieren und wir bringen mehr Güter auf die Schiene, wir bringen mehr Menschen in die Züge. Und herausgekommen ist eigentlich im Grunde ein Zustand, den die Schweizer Zeitungen als pitoyabel bezeichnen. Die höhnen und lachen über den Zustand der Deutschen Bahn. Also man muss einfach sehen, dass diese Deutsche Bahn seit der Bahnreform, die als Ziel Privatisierung und Börsengang hatte, systematisch kaputt gespart sind. Wenn Sie erlauben, sage ich einfach mal zwei Zahlen, wie dramatisch das ist. Hatte die Deutsche Bahn 1994 noch über 130.000 Weichen und Kreuzungen, sind es augenblicklich noch 70.000 Kreuzungen und Weichen. Aber wenn Sie etwas rausreißen, so eine Kreuzung, dann hat es Folgen. Dann heißt es gibt weniger Überholmöglichkeiten. Es gibt weniger Ausweichmöglichkeiten. Das heißt, da wird Verspätung produziert, hergestellt. Und deswegen bin ich sehr, sehr skeptisch, dass ich groß was ändern kann. Und für mich würde sich noch die Frage stellen, wie kann es sein, wie ist es gekommen, dass diese Bahn in diesen Zustand kam?
In SWR 2 Tandem heute live mit Arno Luik, Journalist, Autor, Bahnkritiker und Sachverständiger. Und vielleicht fangen wir mit Letzterem an, Herr Luik. Seit 3 Wochen kann man ja mit diesem 9-Euro-Ticket Regionalzüge und den öffentlichen Personennahverkehr benutzen. Ich habe mir, muss ich sagen, für jeden der 3 Monate eins besorgt und finde es also so als Fahrgast erstmal super. Hat die Bahn endlich mal was richtig gemacht?
Jein. Also ich glaube, dieses Ticket ist für Menschen in Metropolen optimal. Es ist gut. Ich kann es in Hamburg über alle Tarifgrenzen hinwegfahren und für wenig Geld. Aber von Menschen auf dem Land bringt es, die eh abgehängt worden sind vom Verkehr, vom Nahverkehr und Zugverkehr, bringt es relativ wenig. Und in meiner Umgebung auf dem Land kenne ich niemanden, der dieses Ticket gekauft hat. Andererseits ist es aber auch so, dass dieses Ticket zeigt, in was für einem Zustand diese Bahn ist. Es gibt viele zusätzliche Verspätungen, viele Züge fallen aus. Das kriegen jetzt viele Gäste zum ersten Mal mit, diesen Zustand der Bahn. Und ein frustrierter Lokomotivführer, der sagte zu mir vor ein paar Stunden, ich möchte schon wissen, wer dieses Ticket erfunden hat. Der das erfunden hat, der wollte zeigen, dass die Bahn am Ende ist. Sie ist am Ende. Also das ist ein zweischneidiges Wort. Aber, und das ist das Entscheidende, dass die Politik es schafft, innerhalb kurzer Zeit so etwas durchzusetzen, das zeigt, was die Politik seit Jahrzehnten hätte machen können. Sie hätte dafür sorgen können, dass es langfristig ein Konzept gibt, dass es Bahnfahren attraktiv macht. Und es zeigt aber auch, wenn der politische Wille wäre, der tatsächlich faktische politische Wille, Bürger und Güter auf die Bahn zu bringen, dann hätte die Politik es schon vor vielen, vielen Jahrzehnten machen können. Aber nein, sie hat die Weichen, wenn ich es auf Schwäbisch sagen darf, in eine grotte falsche Richtung gestellt.
Sie haben ein Buch über die Mankos der Bahn geschrieben, das heißt Schaden in der Oberleitung. Da geht's wie in einem Wirtschaftskrimi um Fehlmanagement und um dieses bereits erwähnte Kaputtsparen der Bahn über Jahre und Jahrzehnte. Der Untertitel ist das geplante Desaster bei der Bahn. Wieso nennen Sie es ein geplantes?
Ja, es ist ja kein Zufall, dass es passiert. Man könnte sich doch mal die Frage stellen, wie kommt es, dass seit knapp 30 Jahren, bis auf die Ausnahme jetzt, Menschen an die Spitze kommen, die aus dem Konkurrenzunternehmen zur Bahn kommen, Autoindustrie und Flugzeugindustrie. Also die beim Antritt ihrer Karriere als Bahnchef Bahn-Azubis waren, die keine Ahnung hatten über das hochkomplexe System Bahn. Ist es ein Zufall? Und ist es ein Zufall, dass in den Ländern Österreich, Schweiz, auch Italien, Niederlande der Bahnverkehr optimal funktioniert? Das sind keine Autoländer. Und bei uns funktioniert er so suboptimal, dass er im Grunde eine Schande für dieses Land ist. Also wenn Sie denken, 2017 fielen 140.000 Züge komplett aus. Oder wie kommt es, dass in den letzten 20, 25 Jahren, seit 1994, über 100 Groß- und Mittelstädte vom Fernverkehr abgehängt worden sind?
Wie kommt's?
Ja, das ist eine politische Entscheidung. Und durch dieses Abhängen wurde das Zugfahren für 17 Millionen Menschen unattraktiver. Und der Städtetag hat sich bitterlich beklagt, dass durch dieses Abhängen auch die Wettbewerbsfähigkeit der ganzen Regionen dort behindert wird.
Das klingt danach, als wäre es nicht nur in einzelnen Entscheidungen problematisch, sondern als würde auch die Haltung des Staats zur Bahn nicht stimmen. Sie sprechen die Schweiz gerade an. Ich habe ein Interview gelesen mit dem Bahnchef dort, der sagt, man sieht in der Schweiz die Bahn als eine Institution des nationalen Zusammenhalts. Müsste man also bei uns die Bahn ganz anders betrachten?
Ja klar, die Schweizer sind stolz auf ihre Bahn, sehr stolz. Bei uns ist es nicht so. Wir sind stolz auf unsere Autos. Aber fast vergessen ist, dass Deutschland über viele, viele Jahrzehnte ein Bahnland war. Deutschland war auch Vorbild für die Schweiz. Alle guckten nach Deutschland und staunten, wie perfekt das Bahnsystem dort funktioniert. Und da wurde etwas total, ziemlich Perfektes, wurde, ja, demoliert.
Wie ging es los? Was war der, was, wo ist man,
wie es gesagt, ein Grotter Fall? Es ging in den 70ern los, aber richtig los ging es mit der Entscheidung und vor allem unter Medern 2001 mit der Entscheidung, die Bahn zu privatisieren und an die Börse zu bringen. Da ging der Abbau richtig, richtig dramatisch los und der Zug wurde auf die falschen Gleise gesetzt. Und er wurde so auf die falschen Gleise gesetzt, dass es richtig, richtig schwierig wird, diese Bahn wieder richtig zum Laufen zu bringen. Und ein anderer Grund, der medial kaum eine Rolle spielt, diese Deutsche Bahn ist keine Deutsche Bahn mehr. Wenn ich jetzt ein Rapper wäre, könnte ich losrappen, minutenlang, und ich könnte sagen, Armenien, Aserbaidschan, Sri Lanka, Kenia, Barbados, Nigeria. In all diesen Ländern ist die Bahn oder ihre Subunternehmen unterwegs, in 140 Ländern. Diese Deutsche Bahn ist keine Deutsche Bahn mehr. Die ist ein Anhängsel in einem gigantischen, weltumfassenden Reich, über dem nie die Sonne untergeht. Und solange das so ist, da wurden Milliarden Wunder hineingesteckt. Solange das so ist, kann es mit der Bahn nicht gut werden. Wenn die Politik wirklich möchte, dass die Bahn besser wird, aber die Bahn müsste im Grunde gut werden, dann würde sie diese unzähligen Auslandsgeschäfte, von denen wir als Bürger nichts haben als Zerfall, Ärger und Frust, würden die sofort beenden. Und das ist eine meiner großen Forderungen. Gut, ich bin jetzt ein kleiner, unbedeutender Autor, ein Bahnbuchautor unter anderem, dass das sofort passieren muss, wenn man will. Weil diese Auslandsgeschäfte, die kosten auch wahnsinnig viel Management-Attention. Also zum Beispiel jetzt im Augenblick ganz aktuell, die Deutsche Bahn baut mit eine Strecke in Mexiko. Rhein Mayer, 1500 Kilometer auch durch Regenwald. Und die Nachfahren von Mayas, die wehren sich gegen die Bahn. Sie haben Angst, dass das sensible Ökosystem zerstört wird, dass sie vertrieben werden. Aber hier, sowas macht der deutsche Staatskonzern in Mexiko. Hier klebt er grüne Streifen auf seine Züge und tut so, als ob er der Ritter des Klima wäre.
Aber wir sind ja nicht jetzt in Europa als Bahnland umgeben von lauter Schweizen. Also in England zum Beispiel funktioniert die Bahn auch nicht besser als in Deutschland, oder?
Ja, in England, was ja komischerweise das Vorbild für deutsche Eisenbahnmanager war, wurde die Bahn ja privatisiert. Und diese Privatisierung hat dazu geführt, dass auch in England ein sehr gut funktionierendes System zusammengespart wurde. Da wurde das Land abgehängt. Die Preise für Fahrkarten sind ins Astronomische explodiert. Die Schienen sind so wackelig geworden, dass es regelmäßig zu Unfällen kam und dass es Tote gab. Also da kann eigentlich von England lernen, heißt es definitiv nicht so zu machen wie die Engländer. Es eher so zu machen wie die Niederländer, die Italiener, vor allem aber die Schweiz.
Wen würden Sie denn gern interviewen, gerade so zum aktuellen Stand und zur Zukunft der Bahn, Sie als Interviewer?
Ach, das ist schwierig.
Wenn Sie wissen, es wird prominent platziert.
Also ich kann ja mich nicht selber interviewen. Nein, also natürlich könnte man mit Richard Lutz reden, dem Bahnchef, aber da würde relativ wenig rauskommen, weil so ein Gespräch wird ja auch abgesegnet und muss autorisiert werden. Nur in Parenthese, es heißt ja nun, der Bahnchef Richard Lutz ist ein Eisenbahner, ein Bahner, aber er war Finanzkontrolleur und hat all die Zerstörungsprogramme seiner Vorgänger mitgebracht. Edern und Grube abgesegnet. Und als Lutz an die Macht kam in seinem ersten Jahr als Bahnchef, hat er auch Weichen rausreißen lassen und Bahnhöfe stillgelegt. Also er ist im Grunde auch ein Mittäter des Zustandes.
Sie hören SWR 2 Tandem. Unser Gast ist Arno Luik, als Journalist vor allem für seine Interviews mit verschiedensten Menschen des öffentlichen Lebens bekannt geworden. Vom jungen Boris Becker über Martin Walser oder Harry Mulisch bis Angela Merkel oder auch Markus Lanz. Und für seine spezielle Art zu fragen. Bei ihrem neuen Sammelband, als die Mauer fiel, war ich in der Sauna. Das vorhin schon erwähnt, da heißt es im Klappentext, Arno Luik verführt sein Gegenüber von Beginn an zu einer erstaunlichen Offenheit und schafft es, Brisantes aus ihnen herauszukitzeln. Ich finde, das klingt fast unseriös, als müssten die das dann hinterher bedauern, dass sie sich auf sie eingelassen haben. Wie finden Sie die Zuschreibung?
Ach, die finde ich eigentlich schon treffend. Also wenn ich denke, es ist schon so bei meinen Gesprächen, dass meine Gesprächspartner sich sehr, sehr öffnen und Dinge sagen, die sie oft nicht sagen. Also über mein Gespräch mit Angela Merkel hat mal der Deutschlandfunk vor einiger Zeit geschrieben oder gar nicht so lange her oder gesagt, in diesem Gespräch erfährt man die Angela Merkel Dinge, die man sonst nicht erfahren hat oder erfährt. Und wenn ich denke, mein Gespräch mit Boris Becker, und das ist ja letztendlich ein Grund, dass ich auch hier sitze.
Das ist in den 90ern sehr erfolgreich gewesen.
Ja, eigentlich hocke ich hier wegen einem Mann, der im Gefängnis sitzt, augenblicklich, und der aber mal das große Idol war. Und ich machte mit ihm ein Gespräch für die Zeitschrift Sports. Das war damals eine Zeitschrift, es war eine sehr edle Zeitschrift, so wie ein Geo war das, Und ich betreute damals als Ghostwriter eine Kolumne von Müller Wohlfahrt, der Arzt von Bayern München und späterer Nationalmannschaftsarzt. Und ich sagte irgendwann mal zu ihm, bei Ihnen ist doch der Boris Becker in Behandlung. Ich würde mal gern mit ihm ein Gespräch machen. Und dann hat er das dem Boris gesagt. Und irgendwann bekam ich einen Anruf von Boris. Er war damals gerade auf dem Weg zur Nummer 1. Er sagte, er sei gerade in München, ich sollte ihn doch besuchen, er wäre im Sheraton. Dann ging ich ins Sheraton und er hat eine ganze Etage bewohnt mit seiner Entourage. Und gleich am Anfang fragte er mich, was halten Sie vom Tennis? Und das sage ich, eigentlich nicht. Ich finde es komisch, dass einer, der so mit Ball ein bisschen öfters über das Netz rüber ruckelt, dann plötzlich zum Star wird und Millionen verdient und begehrt ist und was weiß ich was alles. Und da schaute mich Boris an und sagte, so sehe ich das auch. Und das war so ein Durchbruch. Und dann bin ich zurück nach Hamburg von München und habe von Boris nichts mehr gehört. Und dann eines Tages, Samstag, kam ein Anruf, er geht nach Bercy, Paris, zu dem Turnier, ob ich Lust hätte mitzukommen. Und dann bin ich dann mitgeflogen und habe den Boris eine Woche lang während des Turniers rund um die Uhr quasi beobachtet, geredet über alles Mögliche, Gott und die Welt. Und dann sind wir wieder zurück. Aber das war nur so geredet. Ganz wenig über Tennis. Und dann kam ich wieder zurück nach Hamburg. Die Kollegen fingen schon an zu lachen. Das wird ja wohl nichts mit deinem Gespräch, du und dein Boris. Und dann kam wieder ein Anruf. Er sei jetzt in Hamburg, jetzt können wir loslegen. Und dann haben wir uns getroffen im Hotel für Jahreszeiten in der Lobby. Aber das war unmöglich, da zu sprechen, weil alle kamen, wollten Boris berühren und irgendwelche Geschäftsleute sagten, mein Kind möchte unbedingt eine Unterschrift von Ihnen. Natürlich wollte der Geschäftsmann eine Unterschrift von Boris Becker. Und dann sage ich zu Boris, das hat keinen Wert, wir müssen das bei mir zu Hause machen. Und dann haben wir 6 Tage lang von 9 bis 12 geredet. Und das entstand ein riesiges Konvolut von abgetippten Gesprächen. Und als das Gespräch dann erschien, das schlug ein, ich sage es jetzt nicht gerne in diesen Zeiten, wie eine Bombe. Es war ein Scoop, weil Boris Becker sagte plötzlich Sachen, die man so noch nicht gehört hatte. Er sagte, die Leute in der Hafenstraße in Hamburg sind mir näher als die Leute in meiner Umgebung. Und die Hafenstraße, muss man wissen, war damals RAF pur, quasi für viele. Oder er sagte, Bundeswehr brauche ich nicht, Gewehr würde ich nicht in die Hand nehmen. Und das war, die Auflage von der Zeitschrift Sports hat sich verdoppelt. Das Gespräch wurde weltweit nachgedruckt und das Gespräch hat mich auf journalistisch auf eine andere Ebene katapultiert. Aufgrund von dem Gespräch mit Boris Becker wollte Kathi Witt mit mir reden. Das Gespräch wurde nachgedruckt in Sports Illustrated. Martina Navratilova wollte mit mir reden und plötzlich war ich der Star-Interviewer.
Und würden Sie sagen, was Sie vorher beschrieben haben, diese Eingangsszene mit Boris Becker, als Sie sagten, Sie finden das jetzt gar nicht so toll, Tennis, dass das auch sonst ein Öffner für Sie war, dass Sie nicht den Leuten schön getan haben, sondern vielleicht auch sowas einfach mal ausprobieren zu sagen?
Ja, ich hab mich nie verstellt. Ich war immer authentisch. Ich habe auch immer meine Haltung eingebracht im Gespräch. Und ich gehe auch in so Gespräche kriminalistisch vorbereitet rein. Also ich weiß wahnsinnig über die Person, mit denen ich rede. Ich hoffe, dass ich sogar mehr weiß. Das erreiche ich nie, als die Person selber über sich weiß. Als ich die Angela Merkel interviewt habe, habe ich in der Vorbereitung 4, 5 Wochen nichts gemacht, als über sie recherchiert. Ich habe versucht, Leute zu treffen, die mit ihr, der CDU-Käuptling, in einem besetzten Haus gewohnt haben. Ich habe versucht, Leute zu treffen, die mit ihr durch die Sowjetunion getrennt sind, wo sie wild gekämpft hat. Und um so ein ganz umfassendes Bild zu kriegen und auch so, dass ich stundenlang mit ihr reden konnte. Und als ich dann wegfuhr von der Angela Merkel nach diesem Gespräch, war ich oberglücklich, weil ich dachte, oh, das ist ja der Wahnsinn, was ich hier habe. Und dann kam das Gespräch ein paar Tage später aus dem Fax. Also ich habe es hingeschickt nach Berlin, da kam es aus dem Fax. Und da waren überall schwarze Striche drauf, seidenweise war alles weiß. Fragen waren neu formuliert, Antworten waren neu formuliert. Und ich bin an dem Faxgerät gestanden und habe auf dieses dadaistische Gesamtkunstwerk geguckt, das da rauskam. Und mein Gespräch war ein Gemetzel und ich habe aufgebrüllt, darf ich das jetzt sagen in dieser Kultursendung? Scheiße, scheiße, scheiße! Und bin 2-3 Stunden voller Frust die Elbe auf und ab gelaufen, weil ich habe gedacht, dieses Gemetzel, das ist aus.
Kürzen Sie es ab, wie ist es ausgegangen?
Es ging gut aus. Ich habe um jedes Wort gekämpft und es wurde wieder viel reingelassen. Die Sache mit der FDJ ist drin, dieses Trampen in die Sowjetunion ist drin, aber es war halt mühsam.
Ja, ich meine, man merkt Ihnen da schon einen gewissen Sportsgeist an oder vielleicht auch ein bisschen eine Kampflust. Also wenn Sie Roland Kaiser als Schlagerfuzzi ansprechen im Interview oder wenn Sie zu Harry Mulisch sagen, er verdanke seinen Erfolg Adolf Hitler, weil der halt viel über Nationalsozialismus geschrieben hat. Warum diese Provokationen, was erreicht man damit?
Ach, das, was Sie als Provokation empfinden, empfanden oder empfinden meine Befragten eigentlich nie. Also Markus Lanz habe ich ja interviewt und er sagte in dem, und er hatte dann über das Gespräch mit mir das Vorwort für dieses Buch geschrieben und es ist ein sehr persönliches Vorwort. Er sagt, dass er nach dem Gespräch geschwitzt hat und dass er an dem Tag krank war, aber die Krankheit war nicht das Problem. Arno war das Problem mit einem schwäbischen Akzent. Aber er sagt, diese Provokation, das, was Sie jetzt als Provokation bezeichnen, das war einfach die Suche nach Wahrhaftigkeit. Und ich will wirklich so weit vordringen, wie es nur geht. Also für mich ist so ein Motto immer gewesen, das alte Motto der leider nicht mehr so guten BBC, to inform, to entertain and to enlighten. Informieren, aufklären und unterhalten. Also ich will auch mit diesen Fragen, ich will schon von der ersten Frage an den Leser so fesseln, dass ihm die Klappe runterfällt und dass er nicht wegzippt.
Haben Sie sich auch schon mal vertan da und haben eine Frage gestellt, worauf der Interviewte oder die Interviewte dann aufgestanden und gegangen ist?
Also riesige Probleme gab es mit dem ehemaligen, mit dem damaligen 1994 SPD-Kanzlerkandidaten Scharping, Rudolf Scharping. Der qualmende Marlboro-Zigaretten und je hartnäckiger die Fragen wurden, desto mehr pustete und fauchte er mich mit seinem Qualm an. Und irgendwann stand er auf, lehnte sich zu mir rüber und dröhnte mich mit seiner dröhnenden Stimme an. Ist Ihnen eigentlich bewusst, Herr Luik, dass Sie mit dem Vorsitzenden der deutschen Sozialdemokratie reden? Und das Gespräch, das wurde dann auch nicht veröffentlicht. Das hat er nicht freigegeben und das war eine ganz, ganz unangenehme Situation. Er fühlte sich so als Herr. Und was will dieser kleine Junge da von der Taz?
Wer hat Sie trotz akribischer Vorbereitung überrascht? Positiv vielleicht?
Ach, eigentlich fast immer wieder waren Überraschungen dabei, bei fast jedem Gesprächspartner. Also das ist auch doch, wenn Sie 6, 7, 8 Stunden mit jemandem reden, dann kommt Überraschendes raus. Also zum Beispiel, ich habe ein Gespräch gemacht mit Manfred Rommel, dem ehemaligen Oberbürgermeister von der CDU. Und wir saßen da, war schon von Parkinson gezeichnet, immer wieder klingelte das Telefon, ging er ran, kam er zurück und sagte, da war einer von der Bild-Zeitung gerade, die ruft alle 3, 4 Wochen an, um zu gucken, ob ich noch lebe. Und dann schaute ich den Schrank an und dann sage ich, hey, Herr Rummel, Sie haben da die Gesamtausgabe, Sie als CDUler von Lenin. Ja, wissen Sie, sagte der, von dem kann man viel lernen als Machtpolitiker.
Der Journalist Arno Luik ist unser Live-Gast heute in SWR 2 Tandem. Wir sprachen über Ihre Erlebnisse und Ihre Strategien auch so ein bisschen als Interviewer, Herr Luik. Nun ist ja in den letzten Jahren wahnsinnig viel Content in die Welt gekommen, durchs Internet, nicht zuletzt durch Abertausende von Gesprächen und Interviews eben, zum Lesen, zum Hören, zum Gucken. Es gibt jede Menge Talks als Podcast. Man könnte den ganzen Tag damit zubringen, Leuten beim Reden zuzuhören. Wie wirkt sich das auf Ihre Interviews oder auch vielleicht auf Ihr Verhältnis zu dieser Form aus?
Also ich habe eher Probleme damit, dass, sag mal, im Printbereich die Umfänge kürzer werden, dass das Kreative ersetzt wird durch Vorschriften, es wird beengt. Und es kann schon sein, dass diese Art von Gesprächen, die mich bekannt gemacht haben, dass die heute kaum mehr möglich wären. Also diese wahnwitzig intensive Vorbereitung. Also ich habe ja eben mich wochenlang damit beschäftigt, mit diesen Menschen. Und ich bin in die Archive gegangen oder habe vom Grund- und Jahr-Archiv mir Dossiers kommen lassen. Die sind riesengroß. Also wenn ich, sage mal, mit Herrn Kaiser ein Gespräch mache, dann bin ich zum Archiv gegangen und habe gesagt, ich möchte alles von der bunten Presse bis zur seriösen Presse, das erste Wort, das über Herrn Kaiser jemals irgendwo erschien, möchte ich haben.
Als Journalistenkollege denke ich ja dann, was, und das haben die dem alles bezahlt? Das ist ja ein halber Monatslohn für ein Interview.
Ja klar, aber ich glaube, das ist, da bin ich jetzt ein bisschen überheblich, Entschuldigung, dass diese Interview, ich habe die so angelegt, dass die lange lebendig sind. Also eine Kritikerin hat über mein Interviewbuch geschrieben, es passiert selten, dass Interviews, die 20 Jahre alt sind, sich lesen, als ob sie ganz frisch gemacht sind. Und ich habe auch nie so Gespräche gemacht, wo irgendein aktueller Aufhänger war, und ich wollte die Person in ihrem Gesamt erfassen. Und das ist, glaube ich, überzeitlich irgendwie aktuell. Aber ich habe auch Phasen gehabt, in denen ich gar keine Gespräche gemacht habe. Und die wurden komischerweise ausgelöst durch zwei Sportstars, die damals sehr bekannt waren in den 80er, 90er Jahren. Mit Martina Navratilova, bei der habe ich 6 Tage gewohnt, in einer absurd großen Villa, ich habe ihre absurd vielen Porsches gezählt und habe gestaunt. Und dann hatte sie in einem von diesen Porsches einen kleinen Kratzer und da ist sie dann durchgedreht. Da dachte ich, mein Gott, die hat vielleicht Probleme. Und dann halt machte ich ein Gespräch mal mit dem Formel-1-Rennfahrer Gerhard Berger, der hatte damals gute Chancen, war Vize-Weltmeister, Weltmeister zu werden. Und ich traf ihn hinter Monaco auf dem Trainingskurs irgendwo. Und irgendwann sagte ich, das hat keinen Wert hier, das Gespräch zu machen. Da sind ständig diese Brumm-Brumm-Brumm-Brumm-Geräusche, da kann man nicht reden. Dann sagte er, ich fliege in meinem Hubschrauber nach Monaco, kommen Sie mit Ihrem Auto hinterher. Oder irgendwann habe ich es geschafft nach Monaco und dann standen wir im Fenster von seiner Wohnung und schauten raus auf diesen Yachthafen, wo diese riesen Yachtschiffe lagen. Und dann sagt er zu mir, da unten ist meine Yacht. Dann sage ich, mein Gott, ist die groß. Dann sagt er, ja, ich habe jetzt ein Problem, das ist eine große Yacht und da brauchte ich einen guten Kapitän. Aber jetzt habe ich so einen guten Kapitän, dass ihm diese Yacht zu klein ist. Jetzt brauche ich eine größere Yacht. Und da dachte ich, nein, die haben Probleme, die Superreichen. Und da habe ich dann beschlossen, ich muss aus diesem Leben aussteigen. Und habe eigentlich kaum mehr Gespräche gemacht.
Weil sie nicht genug Respekt dann oder Sympathie für die hatten oder weil sie das Gefühl hatten, die haben nichts Interessantes zu erzählen?
Ach doch, ich hatte schon, manchmal war es wirklich interessant. Also ich habe das erste große Gespräch mit Franz Beckenbauer gemacht, als nach dem Gewinn der Fußball-Weltmeisterschaft 1990. Ich traf ihn in seinem Haus, eher schmauchend, Zigarre riesengroß, morgens um 10, Schnaps trinkend und richtig bayerisches Frühstück essen. Und die Absegnung von dem Gespräch war sehr schwierig, weil ich hatte in der Vorrecherche ein Gespräch mit seinem Sohn gemacht. Und von dem Sohn habe ich erfahren, dass der große Fußballspieler Franz Beckenbauer in keiner AHA-Mannschaft Fußball spielt. Dann fragte ich
Altherrenmannschaft.
Ja. Dann fragte ich seinen Sohn, warum macht er das nicht mehr? Dann sagte er, mein Vater, der ist so eitel. Wissen Sie, der hat eine beginnende Glatze. Und wenn er schwitzt, dann schimmert es durch diese Glatze. Und mit diesem Wissen konnte ich quasi den Gag einbauen und sagte, Herr Beckenbauer, warum spielen Sie denn nicht? Sie, begnadeter Fußballspieler, nicht mehr Fußball in einer Altherrenmannschaft oder so oder bei der alten Nationalmannschaft. Dann hat er so rumgedrückt und sage ich, warum? Komm, sagen Sie doch mal, hey. Und dann sagte er, ja. Dann sage ich, ich weiß, sie schwitzen da und sie mögen. Ja, dann sage ich, ja, und da oben, da beginnt der Glatze. Und ich sage immer, wenn ich zum meinem Friseur gehe, hey, erfind was, schmier und schreib da was rein, damit es kein Glatze wird. Und so, die Vorbereitung schafft auch Möglichkeiten für Lacher. Und das versuche ich dann einzubauen.
Ich würde trotzdem noch mal gern so auf die Veränderungen im Laufe der Zeit zurückkommen und was das jetzt bedeutet, also gerade auch einfach, weil seit Internet und die sozialen Medien dazugekommen sind, weil ja auch, habe ich das Gefühl, viele Leute sich jetzt sorgen, dass alles, was sie sagen, halt sofort steht und auch stehen bleibt und dass man einen Shitstorm kriegt und sehr kritisiert wird, das kann ja auch ganze Karrieren beenden, sind Ihre Interviewpartner vorsichtiger geworden?
Die sind extrem vorsichtig geworden. Ich habe also mal mit dem Wirtschaftsführer Utz Glasen ein Gespräch gemacht in meiner Wohnung. Er kam mit seinem Pressechef und er legte neben sich 3 Aufzeichnungsgeräte. Da sage ich, zu was brauchen Sie das? Sagt er, Kontrolle. Und heute ist eine ganz, ganz große Angst da, dass man irgendwas sagt, was im Netz explodieren könnte. Und vor allem die jüngeren Politiker, die werden sind heute schon so stromlinienförmig, dass das, was sie sagen, banal ist. Und ich habe immer versucht, ganz weit zu gehen und wirklich, wirklich den Kern an den Kern zu gehen. Und das wurde im Laufe der Zeit immer schwieriger. Die Mächtigen und die führenden Politiker, die sind von einem Cordon sanitär umgeben. Und der Pressesprecher, oft im vorauseilenden Gehorsam, ist noch strenger als der Minister oder der Wirtschaftsführer selber. Und ich war dann irgendwann am Punkt, wo ich gesagt habe, das Absägen, das Autorisieren dieser Gespräche ist mühsamer als das Gespräch selber.
Ich meine, Sie haben mit vielen Politikern gesprochen, von Müntefering und Merkel bis Lafontaine und Varoufakis. Aber Sie sagen, glaube ich, mit nur einer konnte man lustvoll und gewinnbringend über Gott und die Welt reden, nämlich mit Sarah Wagenknecht. Wie war sie anders?
Also die Sarah Wagenknecht ist schon eine eigenartige Figur, also, und faszinierend. Also wenn man zum Beispiel denkt, die Sarah Wagenknecht durfte in der DDR nicht studieren, weil sie zu widerborstig war, im Gegensatz zu Angela Merkel. Also sie war, wenn die Mauer nicht gefallen wäre, wäre Sarah Wagenknecht vielleicht irgendwie eine Putzfrau oder sonst irgendwas, weil sie nicht studieren durfte. Jetzt nichts gegen Putzfrauen, ganz im Gegenteil. Aber die Sarah Wagenknecht ist schon anders und das wusste ich eigentlich auch nicht so richtig, aber ich habe es dann so über die Beschäftigung und die Befragung vom Umfeld so mitgekriegt langsam. Also bei den meisten Politikern dreht sich alles nur um die eine Frage, wie bin ich, wie war ich gut? Und die sind total, die lesen auch fast ausschließlich nur die Sachen, die über sie geschrieben werden. Und immer wieder abgeklopft, war ich gut. Und die Sarah Wagenknecht, die hat eine wahnwitzig profunde Allgemeinbildung. Und die hat eine unglaubliche Fähigkeit. Ich hatte gelesen, auch mit Freunden geredet, dass sie den Faust auswendig kennen würde. Und habe ich irgendeine Zeile von dem Faust zitiert im Gespräch und sie macht dann weiter. Und die hat da so eine fast, ja, jetzt sage ich vielleicht autistische Fähigkeit, sich Dinge zu merken, so eine Inselbegabung auch. Aber jedenfalls interessant ist es auf jeden Fall, dass die im Gegensatz zu den vielen, vielen Politikern, die ich getroffen habe, einfach, da können sie über Thomas Mann reden, da können sie über Philosophie reden, das können sie mit den normalen Politikern überhaupt nicht.
Sie klingen insgesamt schon ein bisschen abgeturnt, so von vielen.
Ich bin also,
haben Sie das Gefühl, jetzt, das war jetzt auch mal, oder es gibt nicht mehr so viele, die Sie wirklich reizen würden?
Nein, wissen Sie, ich habe so, so viele Gespräche gemacht und auf so, so einer intensiven Ebene. Also, das ist auch irgendwie, ist es auch gut, wenn es mal vorbei ist. Auch wenn ich so zurückdenke, das war eigentlich schon wahnwitzig interessant, dieses Leben. Ich habe ja im Grunde gut bezahlt meine Neugier ausleben können. Ich konnte all den Menschen die Fragen stellen, die vielleicht viele hunderttausend Menschen draußen mal stellen wollten, aber nicht die Möglichkeit dazu haben. Und ich habe mich immer als Vertreter empfunden. Also wenn ich zum Beispiel zu dem Siemens-Chef Heinrich von Pierer gehe, der Arbeiter entlassen, Angestellte entlassen will, dann kämpfe ich oder rede auch für diese Menschen. Und ich weiß, wenn ich da reingehe in dieses Gespräch, das wird ein hartes Gespräch. Und bei von Pierer war es so, dass ich da reinging und da geht man durch eine Architektur der Macht, die einen einschüchtert und dann ein riesiges Büro und dann irgendwo am Ende sitzt der Herr von Pierer und man wird immer kleiner auf dem Weg zum Herrn von Pierer. Und da habe ich gedacht, ich muss da gleich, bevor ich das Gespräch anfange, einen Punkt setzen und habe mein Jackett ausgezogen. Und dann sagt er, was machen Sie da? Und dann sage ich, ich denke, es wird hitzig. Und es wurde dann hitzig. Aber gab es dieses ziemlich harte Gespräch mit von Pierer. Aber als von Pierer in Rente ging, in Pension ging, ließ er anrufen und hat darum gebeten, dass ich das Abschiedsgespräch mit ihm mache. Da wäre der Spiegel, die Zeit, andere Manager-Magazine wären da dankbar dafür gewesen. Und es zeigt diese Wertschätzung, die da rauskam. Ich war ein Gegenüber, aber er hat gemerkt, da ist jemand, der ist, ja, irgendwie auf Augenhöhe.
SWR 2 Tandem heute mit Arno Luik, Journalist und Autor aus Hamburg, geboren aber 1955 in Königsbronn bei Heidenheim. Ihr Vater war Bahnhofsvorsteher. Das heißt also, die Welt der Bahn war Ihnen von klein auf vertraut. Das finde ich ja schon interessant. Kommt daher Ihr Zugang zu dem Thema?
Jein. Also jahrelang fand ich das nicht so richtig prickelnd, dieses Zugfahren und immer Bahn, Bahn, Bahn. Aber in meiner Jugend war das schon ganz lustig. Da gab es so eine kleine Rangierlok, das hieß das Bele. Da bin ich schon mitgefahren. Das war irgendwie sehr nett. Und auch diese Bahnhof in Königsbronn, so fängt auch mein Buch an. Da zeigt sich beispielhafter Zerfall der Bahn. Früher waren da 18, 20 Beamte beschäftigt, heute ist niemand. Das war ein stattlicher Bau mit Wartesaal, der im Winter beheizt war. Da gab es 3 Gleise und mit den Industriegleisen insgesamt 8. Und heute hat dieser Bahnhof nur noch 2 Gleise und der Bahnhof ist fast, das ist eine Fastfood-Kette drin und Fahrkarten lässt man zum schäbigen Häuschen raus. Und ich war mal bei Bahnchef Medorn vor einigen Jahren und habe ihm gesagt, dass meine alte Mutter das nicht beherrscht, da Fahrkarten rauszulassen aus diesem komischen Apparat und dass der oft auch nicht funktioniert. Und da faucht der Medorn mich an und meine Mutter war damals 83. dann soll sie halt die Karte im Internet bestellen. Das zeigt auch diese Kundenverachtung, dass da einfach viele Menschen von oben herab links liegen lassen werden. Und wenn sie in Königsbronn jetzt behindert sind und der Zug fährt auf Gleis 1 und sie sind auf Gleis 2, dann müssen sie 200 Meter ins Dorf rollen, über den Bahnübergang rüber, über eine Schotterstrecke zurück zum Bahnhof. Und solange solche Kleinigkeiten sind, kann das nichts werden mit der Bahn. Den einfachen Reisenden wird ja ständig gesagt, oh, ihr seid im Grunde lästig, wir brauchen euch nicht. Und uns sind nur die Businessleute zwischen Hamburg und Berlin und Hamburg und Frankfurt wichtig, aber Land. Wichtiger ist unser Verkehren, was weiß ich.
Mit welchen Gedanken haben Sie dann vorhin auf der Herfahrt in Stuttgart aus dem Fenster geguckt?
Ich habe gedacht, mein Gott, alles ist, was ich da geschrieben habe, realisiert sich. Und dann habe ich gedacht, Stuttgart 21 und die dazugehörige Neubaustrecke. Und da habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Für das Geld, das da in Stuttgart sinnloserweise versenkt wird, könnte man 1500 kundenfreundliche Bahnhöfe a 10 Millionen Euro bauen. Man muss sich das mal vorstellen, wenn man diese Summen übersetzt, die da verschwinden.
Sie sind Jahrgang 55, das heißt, Sie sind kein 68er, dafür
doch.
Sind Sie zu, oder so ein bisschen, aber Sie sind geprägt von dieser Zeit. Ne? Und Sie sagten vorhin auch, Sie fühlen sich bei Interviews als Vertreter des Publikums. Also was sind die Werte, die Sie da mitnehmen?
Ach, ich finde schon, dass wir als Journalisten diesen Gedanken der vierten Gewalt, so es ihn denn gibt, und es ist ja schon so ein kleiner Anspruch von vielen Journalisten, dass man den tagtäglich umsetzt. Also schon Kontrolle der Mächtigen. Und genau hingucken und immer fragen, und das ist so ein Prinzip, das leider immer mehr in Vergessenheit gerät, cui bono, wem nützt es? Und auch so ein kleiner Gedanke, follow the money, folge dem Geld. Und dann sieht man die Welt plötzlich ganz anders. Und das, was unverständlich erscheint, kriegt plötzlich klare Konturen.
Was haben Sie denn als nächstes vor?
Als nächstes hoffe ich, dass ich ohne Verspätungen nach Königsbronn zurückkomme.
Vielleicht ein bisschen weiter in die Zukunft?
Ein bisschen weiter in die Zukunft, habe ich vorhin mal gedacht. Ich habe so viele Gespräche gemacht, aber mit Leuten, die ganz normale Bürger, die krank sind, behindert und schon auf dem Sterbebett liegen. Also könnte ich so mir vorstellen, ein Gesprächsband zu machen, letzte oder allerletzte Gespräche. Weil da habe ich sehr, sehr viele bewegende Erfahrungen gemacht. Sie sind zwar individuell, aber die stehen letztendlich für viele, viele Menschen in der Gesellschaft.
Gutes Thema. Wir sind gespannt. Dann danke ich Ihnen, dass Sie in unserer Sendung waren.
Ja, danke. Ich danke Ihnen sehr.
SWR 2 Tandem mit Arno Luik. Redaktion Nadja Ode. Technik Matthias Wunderlich. Und ich bin Bernd Lechler. Tschüss.